Zukunft mit einer Ausnahme, und das sind wir Christen. Wir Christen sind die Einzigen, die über die Zukunft Bescheid wissen, weil Jesus uns über die Zukunft Bescheid gesagt hat. Jesus sagt im Matthäusevangelium Kapitel 24, Himmel und Erde werden vergehen. Das ist nicht eine These, die der zur Diskussion stellt, sondern das ist eine Tatsache, die er feststellt. Und er fährt fort und sagt, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist schon deswegen auffällig, weil ja nichts so vergänglich ist wie Worte. Man muss sich mal vorstellen, wie viele Worte und Wörter werden an einem Tag geredet, gequatscht, gesendet, gestammelt, gelogen. Und alles das, was geredet wird oder was in Büchern gesammelt wird und was in Archiven gesammelt ist, das wird eines Tages alles weg sein, ungültig sein. Es spielt keine Rolle mehr. Aber meine Worte bleiben. Zum Beispiel dieses Wort, ich will euch wiedersehen. Viele Menschen haben dieses Wort nicht ernst genommen. So ein Philosoph wie der Voltaire, der hat mal gesagt, 100 Jahre nach ihm wird es überhaupt dieses Buch, die Bibel, nicht mehr geben. 50 Jahre nach seinem Tod war in dem Haus, wo er gewohnt hat, eine Bibelgesellschaft eingezogen. Vom Keller bis zum Dach nichts anderes als Bibeln. Als die Nazis dem Jugendpfarrer Wilhelm Busch aus Essen 1938 gesagt haben, ihre Zeit geht zu Ende, die Kirche braucht sie nicht mehr, weil die eingehen wird, da haben die sich getäuscht. Als der Walter Ulbricht gesagt hat, die Pfarrer müssen sich nach einem neuen Beruf umsehen, werden nicht mehr gebraucht, er hat sich getäuscht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Eines Tages, da ist der letzte Tag, eines Tages ist Schluss, da geht die Welt zu Ende. Und Jesus nennt einige Anzeichen, die die Nähe des Endes uns anzeigen. Zum Beispiel, er sagt erstens, es werden Leute auftreten, die sich als Christus ausgeben. Zweitens, es wird Kriege geben. Drittens, es wird Revolutionen geben. Viertens, es wird ein Volk gegen das andere kämpfen. Fünftens, es wird Erdbeben geben. Sechstens, es wird Hungersnöte geben. Siebtens, eine große Christenverfolgung wird stattfinden. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Achtens, der Unglaube wird überhand nehmen. Neuntens, die Liebe wird in vielen erkalten. Zehntens, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und danach, elftens, wird Israel zum Glauben an Jesus kommen. Und zwölftens, so lesen wir im Lukas-Evangelium, werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf der Erde wird den Leuten bange sein, und sie werden verzagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn auch der Himmel Kräfte werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in einer Wolke in großer Kraft und Herrlichkeit. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viele Anzeichen gleichzeitig da gewesen sind. Hungersnöte hat es schon immer gegeben, Krieg und Erdbeben und sowas. Aber noch nie waren so viele Anzeichen gleichzeitig zu beobachten und die Ansammlung des Volkes Israel nach 2000 Jahren Zerstreuung in der ganzen Welt ist eines der deutlichsten Anzeichen des Endes. Mir geht es aber nicht um die Anzeichen und die Vorzeichen und in welcher Reihenfolge das alles sich abspielen wird, da gucke ich selber nicht so genau durch. Es geht mir um das Ereignis, was die Vorzeichen anzeigen, nämlich die Wiederkunft von Jesus. Denn das sagt die Bibel ganz klar, Jesus kommt wieder. Das hat er selber immer wieder gesagt. Und deswegen ist er immer wieder gefragt worden, ja wann, wann geht's los? Seine Antwort, den Tag und die Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Also auch nicht die Zeugen Jehovas. Mach dir also keinen Kopf drüber, wann Jesus kommt. Und lass dich nicht kopflos machen von den Menschen, die die Bibel so mit dem Rechenschieber lesen. Überlege dir lieber, wie du vor Jesus bestehen kannst, wenn du einmal vor ihm stehen musst. Jetzt kannst du dich ja noch vor ihm drücken. Aber wenn er wiederkommt, geht das nicht mehr. Die Bibel sagt, wir werden ihn sehen, so wie er ist. Und in der Offenbarung steht, es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, also auch seine Feinde. Dann musst du nämlich der Tatsache ins Auge sehen, vor der du bisher deine Augen verschlossen hast, nämlich, dass Jesus lebt, dass die Christen nicht gesponnen haben und dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Wenn Jesus wiederkommt, kannst du dich vor ihm nicht drücken, auch nicht durch den Tod. Denn die Toten werden auferstehen. Und egal, ob du am jüngsten Tag schon längst gestorben bist oder nicht, bei den Treffen mit Jesus, da wirst du auf alle Fälle dabei sein. Du wirst ihn sehen, du wirst ihn sehen müssen. Und er wird dich ansehen und du wirst ihn ansehen müssen. Und er wird dich fragen und du musst ihm Antworten geben. Im jüngsten Gericht musst du Rechenschaft geben über alles, was du in deinem Leben gemacht oder nicht gemacht hast, gesagt oder nicht gesagt hast. Über jede Lüge, jede Unterschrift, jedes Versagen, sogar über jedes unnütze Wort müssen wir einmal Rechenschaft ablegen. Und es hängt ganz von dir ab, welches Urteil Gott einmal über dich fällen wird. Wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Entweder du lebst die Ewigkeit mit Gott, das ist der Himmel, oder du lebst in Ewigkeit ohne Gott, und das ist die Hölle. Und jetzt kommen wir nicht mit dem Einwand, das könntest du dir alles nicht vorstellen, alle Menschen auf einem Haufen beim Gericht und wie lange diese Gerichtsverhandlung überhaupt dauern soll, weiß ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber in der Bibel steht ja nicht, wir sollen uns die Wiederkunft von Jesus vorstellen. Da steht da, wir sollen uns auf die Wiederkunft vorbereiten. Jesus hat auch nicht gesagt, stellt euch mal vor, ich komme mal wieder. Sondern er hat gesagt, stellt euch darauf ein. Und deshalb sagt er hier im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 44, seid bereit. Ich frage dich, bist du bereit, Jesus zu treffen? Wenn du zur Kirche gehörst, heißt das noch lange nicht, dass du dazu bereit bist. Deine Kirchenzugehörigkeit und deine Taufe und dein Konfirmationsschein und sowas, das ist alles für die völlige, ist das für die Katz, wenn keine Lebenshingabe dahinter steht. Deine Kirchensteuern und dein Kollektenopfer und dein Rennen in die Kirche und dein Bibellesen ist eine reine Zeitverschwendung, wenn du nicht bekehrt bist. Zum Bereitsein gehört zweierlei. Erstens eine klare Bekehrung und zweitens eine praktische Heiligung. Bekehrung heißt, du lässt dein altes Leben sein und lebst nach den Regeln von Jesus. Und Bewährung ist, dass du das, was du glaubst, auch wirklich tust. Christsein ohne Bekehrung ist Nonsens. Bekehrung ohne Bewährung ist auch Nonsens. Bereitsein ist alles. Und deshalb sagt Jesus hier, seid bereit. Freunde, wenn wir alle so leben würden, als ob das der letzte Tag vorm jüngsten Gericht wäre. Stellt euch mal vor, was das für eine Veränderung auf unserer Welt ergeben würde. Die Völker würden aufhören, sich gegenseitig anzuschießen. Die zerkrachten Ehepaare würden sich vertragen, würden sich versöhnen, würden sich vergeben. Was das für eine Veränderung bedeuten würde. Und um diese Veränderung geht es. Jesus will dir doch nicht Angst machen vor dem jüngsten Tag. Sondern er will dir Mut machen für den heutigen Tag. Lebe heute so, dass du morgen vor Jesus hintreten kannst. Und dann lebst du gut. Dann lebst du richtig. Dann hast du das wahre, das ewige Leben. Es geht Jesus doch nicht um eine Vertröstung auf ein Jenseits, sondern um eine Veränderung des Diesseits. Und darum sagt er, darum seid auch ihr bereit. Also auch ihr hier. Ihr Namenschristen und Unentschiedenen, Bekehrten und Unbekehrten. Jetzt können wir uns ja selber noch und gegenseitig was vormachen. Aber wenn Jesus kommt, da ist es mit den frommen Spielchen vorbei. Dann kommt die klare Scheidung in die Entschiedenen und die Unentschiedenen. Dann ist es zu spät für Reue und für Umkehr. Dann lässt sich nichts mehr machen. Es gibt auch ein zu spät. Aber heute ist es für dich nicht zu spät. Heute sagt dir Jesus klipp und klar, worauf es ankommt und was du zu erwarten hast. Es kommt darauf an, dass du mit Jesus gehst, sonst vergehst du mit der Welt im Feuer des Gerichts. Die Welt, so steht im Petrusbrief, wird durch Feuer zerstört werden. Das geschieht an dem Tag des Gerichts, an dem die Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, verdammt werden. Nun weiß ich natürlich, dass viele von euch denken, das kann doch nicht wahr sein, wo kommt denn der Mann eigentlich her? Das ganze Gerede von Wiederkunft und Totenauferstehung und Gericht und Verdammnis und Vergehen der Welt im Feuer, das ist doch alles hirnverbrannter Blödsinn. Schauermärchen aus der mittelalterlichen Mottenkiste. Religiös verbrämtes Science-Fiction. Das ist doch alles Angstmacherei, frommer Seelenterror. Das kann ja doch sein Ossi-Omas erzählen. So ein veraltetes Weltbild. Aber als moderner Mensch kann man sowas doch nur gar nicht mehr ernst nehmen. Also so modern ist deine Reaktion ja nun auch nicht gerade. Genau diese Reaktion hat Jesus vorausgesagt. Denn als er gefragt wurde, welches wird das Zeichen deines Kommens sein und des Endes der Welt? Da hat er gesagt, so wie es in den Tagen von Noah war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, als Noah in die Arche hineinging, aber sie achteten nicht darauf, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. So wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Damals ließ Gott die Menschen vor der Sintflut durch einen Menschen, durch den Noah, warnen. Aber so steht hier, sie achteten nicht darauf. Der Noah, der geht zu seinen Freunden, sagt, Leute, ich muss euch mal was erzählen. Sagen die, ja los, schieß los, hast einen Witz. Nee, sagt Noah, ich habe eine wichtige Botschaft für euch, das Gericht. Die lassen den gar nicht ausreden, die sagen, ach, Gerüchte gibt es viele. Wenn man sich eine Sendung mit Güte Horn anguckt, da kann man sich mit BSE anstecken und so. Nee, sagt, es geht nicht um Gerüchte. Ich rede nicht von einem Gerücht, ich rede vom Gericht. Da sagen die, weißt du, Noah, wir haben dich alle herzlich gern, du bist ein lieber Kumpel, aber mit deinem religiösen Thriller, da lass uns bitte in Ruhe, erzähl das deiner tauben Oma, aber wir wollen damit nichts zu tun haben. Sie achteten nicht darauf. Noah geht zu seinen Kollegen im Betrieb, Betriebsversammlung. So, das Wort hat der Kollege Noah. Noah sagt, Kollegen, mal herhören, ich will euch was Wichtiges sagen, es kommt das Gericht. Peinliches Schweigen. Endlich ermannt sich einer von der Gewerkschaftsleitung, der angelt nach dem nächsten Mikrofon, sagt, also Kollege Noah, bist du guter Kollege, wir haben auch nichts gegen deine religiösen Anschauungen, aber Religion ist Privatsache, wir sind hier im Betrieb, wir beschäftigen uns hier mit den Problemen der Wasserwirtschaft und wollen die in den Griff kriegen und da kommst du mit deinem religiösen Kram. Also nächster Punkt der Tagesordnung, sie achteten nicht darauf. Noah geht zu seinem Betriebsarzt, sagt, Herr Doktor, ich muss Ihnen was sagen. Sagt er, ach, Herr Noah, was ist denn los? Wo drückt denn der Schuh? Ist es die Galle? Ist es der Magen? Nein, sagt Noah, es ist was viel Ernsteres. Ach, Sie müssen doch nicht immer gleich denken, dass alles so ernst ist zwischen Leber und Milz. Passt immer ein Pilz und so. Nee. Nein. Der Noah sagt, Herr Doktor, es geht doch überhaupt nicht um mich, es geht doch um Sie. Ich wollte Ihnen sagen, das Gericht kommt. Da sagt der Arzt, Herr Noah, dürfte ich mal bitte Ihren Puls fühlen? Sie haben vielleicht ein bisschen hohen Blutdruck oder so. Also vielleicht schicke ich Sie mal in eine Kur. Wasser treten, eine Kneippkur, das wäre für Sie das Richtige. Gehen Sie raus zur Schwester, lassen Sie das Rezept geben. Der Nächste bitte. Sie achteten nicht darauf. Der Noah, der geht zu seinen Abgeordneten, zu seinem Pfarrer, zu den Leuten auf der Straße, in den Universitäten, in den Kaufhallen, in den Kneipen und überall die gleiche Reaktion. Ein höhnisches Gelächter. Gericht ist denn das zu fassen? Der Mann glaubt noch ans Gericht. Sie achteten nicht darauf. Haben den überhaupt nicht beachtet, die haben den gar nicht für voll genommen. Die waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Ich meine, essen und trinken und heiraten, das sind sehr angenehme, nützliche und von Gott gewollte Beschäftigungen. Aber wenn von jemandem weiter nichts zu sagen ist, als er isst, er trinkt, er hat Geschlechtsverkehr, da weiß man ja nicht, ob von dem Hund oder von dem Menschen die Rede ist. Denn Essen und Trinken und Sex, und die drei Dinge, die hat der Mensch mit dem lieben Vieh gemeinsam. Da muss es doch irgendwo noch einen Unterschied geben. Und genau den gab es damals eben nicht. Das Leben der Menschen vor der Sintflut erschöpfte sich in Saufen, Sex und Fressen. Das war alles. Darum drehte sich alles. Mehr war nicht drin. Jedenfalls fiel Jesus zur Charakterisierung dieser Generation nichts anderes ein. Die lebten sich selber, die liebten sich selber, die lobten sich selber. Und sowas wie Gott, das war völlig außerhalb ihres Gesichtskreises. Und nun sagt Jesus, so wie die Leute damals waren, vor der Sintflut, bevor die Sintflut kam, so werden sie auch sein, bevor ich komme. Na und, hat Jesus etwa übertrieben? Niemand kann leugnen, dass viele Menschen unserer Zeit genau durch diese drei Begriffe charakterisiert sind. Saufen, Sex und Fressen. Ich musste früher manchmal zur Kur. Da bin ich dann 5 Wochen lang zusammen mit Männern der verschiedensten Bildungsstufen, Einkommensstufen und des unterschiedlichsten Niveaus. 5 Wochen lang das Hauptthema der meisten, das Fressen, das Saufen und die Weiber. Über die sexuelle Zügellosigkeit unserer Zeit, da brauche ich ja jetzt nicht viel sagen, die ist ja schon die Sexwelle breit genug. Über die sexuelle Zügellosigkeit der Zeit vor Noah hat die Bibel ausdrücklich berichtet. Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Bleiben wir mal beim Essen und Trinken. Seit Jahrzehnten sterben in jedem Jahr etwa 50 Millionen Menschen an den Folgen des Hungers. Seit Jahrzehnten. Etwa 500 Millionen Kinder haben kein reines Trinkwasser. Millionen von denen sterben an den Folgen. Täglich sterben etwa 40.000 Kinder an den Folgen des Hungers. Die Hungernden werden nicht weniger, die Reichen werden immer reicher. Das ist nichts Neues, das sagt jeder politische Redner in jeder dritten Rede. Das sage ich in jeder dritten Predigt und das wird vielen schon langweilig. Und das ist das Allerschlimmste. Jesus hat gesagt, bevor er kommt, kommen Hungersnöte und, sagt er, die Liebe wird in vielen erkalten. Wir leben doch schon längst im Zeitalter der Lieblosigkeit, wo jeder und jedes Volk nur an die eigene Wampe und das eigene Fortkommen denkt. Sonst wäre es doch nicht möglich, dass in jeder Minute mehrere Menschen verhungern, während gleichzeitig in jeder Minute mehrere hunderttausend Dollar ausgegeben werden für Rüstungszwecke. Nach uns die Sintflut, das ist das Motto der Rüstungsgesellschaft, der Wohlstandsgesellschaft, der Umweltverschmutzer. Nach uns die Sintflut und wenn du mit diesem Strom mitschwimmst, da wird die Flut dich mitreißen. Die Flut es steigen die Abtreibungen, es steigt der Aberglaube, es steigt der Alkoholismus, es steigen die Selbstmorde, die Ehescheidungen, die Kriminalität, die Gewalt, die Angst, der Terrorismus, die Preise, der Hunger, die Drogensucht, die Umweltverschmutzung. Jede Nachrichtensendung bestätigt die Angaben der Bibel und jede Tagesschau ist eine neue Wasserstandsmeldung der Sintflut. Die Vorzeichen einer untergehenden Welt, die haben wir alle vor Augen. Die Zeichen der Zeit sind ja gar nicht zu übersehen. Aber die Menschen unserer Zeit wollen es nicht sehen. Genau wie die Menschen zur Zeit von Noah. Sie achteten nicht darauf. Da lebte also damals unter den Menschen ein Mann, der Noah, von dem die Bibel sagt, er lebte mit Gott. Kann man das von dir auch so sagen? Oder müsste man von dir sagen, der lebt wie alle anderen, der unterscheidet sich überhaupt nicht von den anderen. An dem kann man gar nicht sehen, dass er ein Gotteskind oder ein Christ ist. In der Bibel, da werden die, die mit Gott leben, Heilige genannt. Heilig heißt zu Gott gehörig und das heißt zugleich auch anders sein. Also wenn du keine Lust hast, anders zu sein, da brauchst du mit Jesus gar nicht erst anzufangen. Noah war anders als die anderen seiner Generation. Der ließ sich von der damaligen Sauf- und Sexwelle nicht mitreißen. Der lebte nicht nach den Idealen seiner damaligen Gesellschaft, Wachstum und Wohlstand. Der baute sich nicht zusätzlich zu seiner Villa noch irgendwo eine andere Villa am Riviera-Strand. Der baute sein Leben nicht auf materiellen Besitz auf, sondern der baute sein Leben auf Gott. Und deshalb baute er, als Gott es ihm befahl, ein Schiff. Und was für eins? Ich sage euch, 135 Meter lang. Drei Decks mit einer Ladefläche von 9000 Quadratmetern. Also das ist ein Ladevolumen von 40.000 Kubikmetern. Das ist das Ladevolumen von 550 Güterwagen. Das sind mehrere Fußballfelder Fläche. Da passt mehr drauf als ein Elefant und zwei Eichhörnchen. Der baut einen Brummer von der Größe eines heutigen Ozeanriesen. Und dieses Monstrum von einem Schiff, das baut Noah mit seinen Söhnen genau nach den Angaben, die Gott ihm gemacht hat. Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Der baut mitten auf dem Festland, mitten im Gebirge, weit und breit kein Wasser. Am Anfang war der Mann natürlich eine Sensation. Haben Sie schon gehört, oben auf dem Berg sitzt der Irre, der baut ein Schiff. Sonntagnachmittag rammelt alles raus, Sonderbusse werden eingesetzt, Bundeswehr muss den Verkehr regeln, Kind und Kegel und Cola-Dose, alles hoch auf die Berge. Und tatsächlich hobelt der da an seinen Planken rum, bastelt an seiner Arche, scheint irgendwie nicht ganz rund zu laufen, der Kollege Noah. Ein Reporter vom ERF, Abkürzung für einer, redet fortwährend. Der macht sich an ihn ran, hält ihm das Mikrofon unter den Bart und sagt, Herr Noah, wir sind alle sehr begeistert von Ihrer Hobbytätigkeit. Würden Sie bitte uns und unseren Hörern an den Lautsprechern sagen, was Sie hier gerade bauen? Ein Schiff. Ja sicher, das kommt mir auch ein bisschen größer vor als eine Gartenlaube. Aber was haben Sie denn mit dem Schiff vor? Schwimmen. Schwimmen? Ja, das ist sehr interessant. Hier oben im Gebirge? Fehlt Ihnen da nicht ein bisschen was hier oben? Ich meine, fehlt Ihnen da nicht ein bisschen Wasser hier oben? Es wird 40 Tage lang regnen, dann ist das Wasser auch hier oben. 40 Tage lang regnen? Was will ich sagen, habe ich noch nie gehört beim Wettergott Kachelmann, das ist das Neueste. Das widerspricht ja allen Erkenntnissen der Wissenschaft. Auch können unsere Meteorologen, die noch niemals logen, nirgendwo einen solchen Überschuss an Regen feststellen. Aber auf alle Fälle werde ich in Zukunft nur noch mit Gummistiefeln und mit Schirm ins Büro gehen. Gummistiefel, Schirm und Hut schützen dich vor jeder Flut. Sagen Sie, Herr Noah, wie sind Sie denn auf die irre Idee, Verzeihung, auf die interessante Idee gekommen, dieses sogenannte Schiff hier zu bauen? Und mit dem Regen, woher wissen Sie denn das alles? Von Gott. Wie bitte? Von Gott. Entschuldigen Sie, Herr Noah, Ihre Black & Decker macht solchen Lärm, machen Sie das Ding mal aus. Können Sie das mal wiederholen? Woher wissen Sie das alles? Von Gott. Er hat es gesagt. Gott lässt euch durch mich sagen, es kommt eine große Flut. Und deshalb ändert euer Leben und bekehrt euch. Das sagt Gott. Ja, das behaupten Sie, sagt der Reporter. Aber können Sie das auch beweisen? Nein. Sie handeln ja also auf gut Glauben. Ja, Glauben ist gut. Mit diesem Glauben sind Sie aber vollkommen alleine, Sie mit Ihrer Familie. Außer Ihnen und der Familie glaubt das kein Mensch. Also ehrlich gesagt, Herr Trockenschwimmer Noah, ich finde Sie überaus arrogant und pharisäerhaft, wenn Sie behaupten, nur Sie mit Ihrer komischen Arche haben Recht und alle anderen, die sitzen auf dem falschen Dampfer. Die falschen Dampfer sind meistens überfüllt. Ja, wollen Sie etwa damit sagen, dass alle anderen Wissenschaftler sich irren? Wer Gottes Wort nicht glaubt, der irrt. Herr Noah, gestatten Sie eine letzte Frage. Sie berufen sich hier auf das Wort Gottes. Ich frage Sie jetzt auf Ehre und Gewissen. Sind Sie ein studierter Theologe?
Nein.
Das sehen Sie, da haben wir doch, ich habe es doch gleich geahnt. Sie sind also ein sogenannter Laie. Also einer, der so ganz naiv das Wort Gottes ernst nimmt.
Genau so ist es.
Nun meint mal, nun sagen aber manche Theologen, man könnte das Wort Gottes nicht so ganz wörtlich nehmen. Also wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, dann muss man das bildlich, symbolisch verstehen. Verstehen Sie das? Sozusagen im übertragenen Sinne. Also betrachten wir mal gemeinsam das Wort Flut. F-L-U-T. Das sind die gleichen Buchstaben wie Luft. L-U-F-T. Bloß eine andere Reihenfolge. Vielleicht ein Schreibfehler. Gott meint also nicht, es kommt Wasser, sondern er meint, es kommt Luft. Und viel Luft, das ist Wind. Also mit anderen Worten, Gott will sagen, es wird windig. Was halten Sie von dieser Theologie?
Die ist mir zu windig.
Ich halte mich lieber an das Wort Gottes und wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, da kommt eine Flut. Wortwörtlich?
Ja.
Ist das Ihr letztes Wort?
Ja.
Herr Noah, wir danken Ihnen für das Interview, verabschieden uns von Ihnen mit dem Gruß, Seefahrt, Ahoi. Alle Welt! Alle Welt ist sich einig, der Mann, der hat eine echte Macke. Daran ist also gar kein Zweifel. Und als der Noah dann später mit dem ganzen Viehzeug in die Arche reinmarschiert, da ist klar, jetzt ist er völlig durchgedreht. Die Leute haben ihn verspottet, die haben gejohlt, die haben gewirrt, aber Noah blieb dabei. Gott hat es mir befohlen. Und über diese Begründung, da haben die Leute am allermeisten gelacht. Denn dass Gott einer ist, der den Menschen befiehlt, der Gehorsam verlangt, der die Ungehorsamen verdammt, das wollten die Leute damals genauso wenig wissen wie heute. Es wird sein wie zu Zeiten Noahs. Der liebe Gott ist ein alter Knacker mit einem Wattebart und sitzt irgendwo auf einer Wolke und das herzliebe Jesulein ist aus Marzipan, hat pünktlich am 24. Dezember bei dir unter dem Tannenbaum zu liegen. So willst du es doch gerne haben. So wär's euch recht. Aber dass Jesus der Richter ist, der Richter der Welt und der Weltgeschichte, dass der Gehorsam verlangt, das will keiner wissen. Es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Der Noah hat sich als Mensch seiner Zeit auch nicht vorstellen können, wie das sein wird, 40 Tage lang regnen. Aber Gott hat ihm ja nicht gesagt, er soll sich das vorstellen. Gott hatte ihm gesagt, er soll sich darauf vorbereiten. Seine Vorstellungskraft überstieg das natürlich. Und auch als alle anderen sagten, er hätte eine Macke, er blieb dabei, Gott hat es gesagt. Also wird es so kommen. Und genau so kam es ja dann auch. Und wenn ihr alle sagen würdet, ich habe eine Macke, ich bleibe dabei, Jesus hat das so gesagt und es wird genau so kommen, wie er es angekündigt hat. Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, dann werden heulen alle Menschen auf der Erde und werden kommen sehen, des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird kommen, so bekennen wir das in unserem Glaubensbekenntnis, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wenn du an ihn geglaubt hast, dann bist du gerettet. Und wenn du nicht an ihn geglaubt hast, dann bist und bleibst du verloren. Aber Gott will nicht, dass du verloren gehst. Gott will, dass du lebst, jetzt mit Frieden in deiner Seele und dann in seiner Ewigkeit. In der Bibel steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle, also du auch, egal wer du bist und wie du bisher gelebt hast. Gott will dich bei sich haben, weil er dich lieb hat. Und ich bitte dich jetzt anstelle von Jesus, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich doch versöhnen mit Gott. Nimm doch seine Vergebung an, damit du durch das Gericht in Gottes Reich kommen kannst. Komm doch raus aus deinem falschen Leben. Steig einfach aus und steig ein bei Jesus. Gib ihm heute dein Leben und verwirf die Einladung nicht, die ich dir hier überbringe. Erfolg der Predigt des Noah, sie achteten nicht darauf. 120 Jahre lang hatte Noah Zeit, mit seinen Söhnen die Arche zu bauen und die Menschen zu warnen. 120 Jahre lang das Gericht angekündigt. 120 Jahre lang, sie achteten nicht darauf. Die hatten nichts zu tun, als sich zu bekehren. Saufen, Sex und fressen, heute machen wir einen drauf, nach uns die Sintflut.
Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Das ist doch eigenartig. Die Menschen können sich heute die außergewöhnlichsten Dinge unter sie vorstellen. Bloß, dass es mal ein Gericht geben wird, das ist angeblich nicht vorstellbar. Dabei ist die Frage, wie komme ich durch das Gericht, das ist die wichtigste Frage des Lebens. Luther hat das so formuliert, hat gesagt, die wichtigste Frage ist, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kriege ich denn mein Leben hin, dass ich einmal vor dem heiligen Gott bestehen kann? Aber die meisten Menschen sagen, das halten wir überhaupt nicht für eine wichtige Frage. Für uns gibt es wichtigere Dinge. Wie gesagt, saufen, Sex und fressen. Ja, und dann kam das angeblich Unvorstellbare. Und dann kam der Regen, und dann stieg das Wasser, und wurde zur Flut, bis alles überschwemmt wurde, auch die Gebirge. Und Noahs Kasten oben auf der Bergspitze, der hob ab und schwamm. Dieses Ungetüm von einem Schiff, das schwamm, und alle, die da drin hockten, die waren gerettet. Und alle anderen, die gingen im Wasser unter und fielen dem Gericht Gottes zum Opfer.
Ich bin mal im Urlaub gewesen. Das ist in Sachsen eine Stelle, da fließt die Freiberger und die Zwickauer Mulde zusammen. Als ich dort im Urlaub war, unheimlich. Und da habe ich mal eine Vorstellung bekommen davon, wie das damals hier bei dem Noah gewesen sein muss. Ein Tag Regen oder drei, aber 13, 30, 40. Und die Leute sagen, das kann doch gar nicht sein. Das gab es doch noch nie. Was ist denn hier los? Bis einige sagten, ja, da war doch mal einer auf dem Berg, der hat doch von solchem Zeug geredet. Jetzt wieder alle hoch auf den Berg gerammelt und geschrien, Noah, nimm uns mit. Und Noah musste sagen, es geht nicht. Gott hat die Tür schon zugemacht. Es ist zu spät. Es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Da werden am Weltende, wenn die Welt zusammenkracht, die Menschen rumrennen und sagen, gibt es denn noch irgendeinen Priester, irgendeinen Prediger, der uns das Wort Gottes sagt, uns die Vergebung zuspricht? Ein Leben lang gelacht über das Kreuz, sich lustig gemacht über die Kirche und jetzt stellt sich heraus, das war das Einzige, was wir in unserem Leben nötig gehabt hätten. Das Kreuz von Jesus Christus als Rettungszeichen. Aber dann ist es zu spät. Das nächste Mal sagt Gott, da kommt nicht Wasser, sondern da kommt Feuer. Die Welt wird durch Feuer zerstört werden. Das geschieht an dem Tage des Gerichts, an dem die Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, verdammt werden. Der Thornton Wilder, der hat mal diese Szene mit der Sintflut auf der Bühne dargestellt, im Schauspiel. Und während da hinten so die Wassermassen runtergurgeln, da kommt so ein kleines Rinnsal über die Bühne und da sind zwei kleine Kinder. Die haben an dem Rinnsal sich so eine kleine Mühle gebaut, wie wir das als Kinder oft gemacht haben, selber und spielen da. Und eine alte Frau, die legt dann so die Hand auf den Kopf und sagt, spielt nur, Kinder, ihr habt ja noch Zeit. Ja, spielt ihr noch weiter mit eurem Körper und mit eurer Zeit und mit dem Wort Gottes. Wie viel Zeit habt ihr denn noch? 20 Jahre oder 2 Jahre oder 2 Tage? Wenn uns damals am 12. Februar 1945 in Dresden, wo ich geboren bin, wenn uns damals einer gesagt hätte, morgen wird diese Stadt hier verbrannt, wahrscheinlich hätten es die wenigsten Menschen geglaubt. Eine solche Kulturstadt, die zerstört niemand. Und in der nächsten Nacht am 13. Februar verbrannte Dresden mit 30.000 Menschen. Gott ist nicht so, dass er ohne Vorwarnung die Menschen mit Gerichten überfällt. Sondern Gott warnt uns vorher vor seinen Gerichten. Er hat den Noah gewarnt und er warnt uns. Und er hat bei der Zeit von Noah ein Rettungsmittel zur Verfügung gestellt, das war die Arche. Und er stellt uns heute ein Rettungsmittel zur Verfügung. Das ist Jesus. Und heute Abend, da lässt er dich durch mich warnen. Heute Vormittag. Aber vielleicht sind wir eben schon am Abend der Welt. Und du kannst am jüngsten Tag jedenfalls nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Doch du weißt jetzt Bescheid. Also sei bereit. vergiss nicht, der Herr kommt gewaltig. Jetzt reden wir mit diesem gewaltigen Herrn. Das nennen wir Christen beten. Das wird der Wolfgang mit uns tun.
Ich danke dir, Gott, dass du in deiner großen Liebe zu uns nicht im Ungewissen lässt, sondern dass du uns durch deine Propheten, durch Männer, die dein Wort verstehen, warnst. Und dass das aus reiner Liebe zu uns Menschen geschieht. Dass du uns nicht abschrecken willst und ängstigen willst, sondern dass du möchtest, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir Ja zu dir sagen, uns fallen lassen in deine Arme. Ich danke dir heute Morgen für dein Wort, Herr. Und bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist und dein Wort gehört hat, dass er die richtige Entscheidung für seinen Lebensweg fällt. Das Größte wäre, wenn er Ja zu dir sagt und nicht erst viele falsche Wege einschlägt, wo er wieder umkehren muss und sich total verrannt hat. Ich bitte dich, dass du den Entschluss eines jeden Einzelnen segnest, Herr. Du bist die Güte in Person, du wirst uns Frieden schenken, deine Nähe, die Geborgenheit. Hab Dank, Herr, dass du deine Hände ausbreitest und dass du auf uns wartest. Amen.